Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Willkommen bei Literadio. Ich darf nun begrüßen Meinhard Rauchensteiner mit seinem Band Gegenverkehr. Erschienen ist er beim Czernin Verlag in Wien. Meinhard Rauchensteiner, vielen Dank fürs Kommen. Schön, dass Sie da sind.
Sehr gerne.
Miniaturen, das ist der Untertitel unter dem Gegenverkehr. Und die verraten ja schon die kleine Form, die laut Buchrückentext dann eine Tradition fortsetzt. Wie würden Sie denn diese Tradition charakterisieren?
Ich würde sie als sowas wie eine bemühte Kurzatmigkeit bezeichnen, die bereits nach wenigen Zeilen in einer Spracherschöpfung mündet, wenn denn etwas gelungen ist. Ja, also ich glaube, gelingen ist der Kernbegriff, um den es bei einer Miniatur oder bei einem kurzen Text, bei einem Aphorismus geht, weil sobald ein Gefühl, ein Gedanke, eine Situation sprachlich erfasst ist oder Sprache geworden ist, wenn das gelungen ist, dann ist mehr oder weniger die Aufgabe auch erledigt. Und damit endet dann der Text auch.
Und was ermöglicht dann dieses kurze Format jetzt verglichen eben mit einem längeren Text? Wenn man jetzt daran denkt, was eben zwischen der Idee oder einem Gedanken und dem daraus entstehenden Text, was braucht denn dann so ein kurzer Text, um dann auch tatsächlich anzukommen, zu wirken oder eben auch als mit diesen Gedanken verstanden zu werden?
Ja, mein Wunsch eigentlich bei dem Buch war der, deswegen ist es auch ein Taschenbuch, deswegen ist es auch ein relativ kleines Format. Mein Wunsch war, dass Menschen in der U-Bahn, in der Straßenbahn zwei Stationen fahren, ein oder zwei Texte lesen und mit diesen Texten dann in sich aussteigen und irgendwas anderes machen und das in ihnen weiterarbeiten kann. Und das ist dann auch gewissermaßen dieser sprachliche Anspruch, dass es so geschrieben ist, dass dieses selbstständige Weiterarbeiten auch geleistet wird. Habe ich jetzt eigentlich geantwortet oder daneben geredet?
Ich denke, das hat schon getroffen.
Okay.
Das zweite Vorwort, das erste hat André Heller verfasst, das zweite ist dann das eigene unter dem Titel Vorworte, Linie. Darin halten Sie gleich mal ganz deutlich fest, dass das hier Wortgewordene vom autobiografischen fern ist. Es handelt sich dann aber ja doch um Fundstücke oder Auslöser, die irgendwo an ihren Wegen liegen. Wie werden denn die dann zu den Texten fern des Autobiografischen?
Das hängt auch mit der kurzen Form ein bisschen, glaube ich, zusammen, weil es doch etwas Fragmentarisches hat und natürlich schöpft man aus dem Selbsterlebten, aus dem Selbstempfundenen, aus dem Selbstgesehenen, Erfahrenen, wie auch immer. Aber es geht nicht darum, die eigene Empfindung mitzuteilen, sondern etwas, was man selbst empfunden hat, sprachlich so weit zu objektivieren, dass es auch von jemand anderem, der angenommen noch nie im Wiener Prater war, dann doch gerochen, gespürt werden kann. Ja, deswegen dieses Nicht-Autobiografische, weil der Ursprung mag autobiografisch sein, allerdings das Produkt selber sollte genau nicht autobiografisch sein, sondern eigentlich darüber hinausgehen, also das, was in der Postmoderne als der Tod des Autors oder so irgendwas hochgehalten wurde, also die eigene Abwesenheit und die Anwesenheit des Gedankens als Text, das war mir wesentlich.
Die Texte sind dann nicht ganz so kompliziert, sie sind eigentlich einigermaßen gut verständlich und nachvollziehbar. Sie haben jetzt gerade schon den Prater mal da ins Spiel gebracht und das lässt sich auch in den vielen Texten da drinnen auch immer wieder erkennen, dass da schon eine Nähe zu Wien besteht, zu Wien als Stadt, als Naturraum im baulichen Sinne, vor allem auch zu den Menschen, die dort leben. Und es lässt sich auch erkennen, dass sie sich auseinandersetzen mit dem, was geschieht und auch eine gewisse Innigkeit eben auch spüren oder eine Verbundenheit zu eben dieser Stadt. Worin wurzelt denn das? Woher kommt das gefühlsmäßig? Oder auch jetzt vom Hintergrund, sei es der historische oder was man...
Es ist unleugbar, ich bin in Wien geboren, ich bin aufgewachsen in Wien, ich bin zur Schule gegangen in Wien, ich habe hier studiert und ich arbeite hier. Also ich sage immer, weit habe ich es nicht gebracht, aber diese enge Verbundenheit mit Wien bringt natürlich auch eine große Ambivalenz, ja, wie die Nähe zu den Eltern, wo es eben eine Phase gibt, wo man pubertiert, ja, und wo die Eltern grauenhaft sind. Und genauso war für mich Wien lange Jahre wirklich schwer zu ertragen. Und manchmal ist es dieses Prachtvolle, dieses Prunkvolle, dieses rausgeputzte Welterbe Wien auch noch immer. Und gewissermaßen meinen Frieden und vielleicht mehr noch, also sogar Unfrieden, aber einen liebenden Unfrieden zu Wien, habe ich erst gefunden, wie ich an die Ränder gegangen bin oder in die Regionen, wo Wien ausfranst, ja, wo es nicht einmal dann besonders schmutzig wird, sondern so ins Unbeachtete sich verliert und dort die Schönheiten, die Besonderheiten, die Gerüche, die ganze Stadtplanung auch, wenn es denn eine Planung ist, auch die Stadtzufälligkeiten zu entdecken und mich gewissermaßen dieser herben Schönheit als Liebhaber zu nähern. Ja, das hat ein bisschen gedauert und das ist mein Zugang zu Wien. Also ich habe Wien in seiner Hässlichkeit schätzen gelernt.
Es ist aber auch immer wieder das Reizvolle an den Miniaturen, durch diese Texte eben auch Plätze zu entdecken, die wirklich völlig unbekannt sind. Also eine Tankstelle, die einen amerikanischen Charakter hat und das sich aber bis auf die Leute überträgt, die dort zum Tanken hinfahren oder wie sich die dann artikulieren oder wer sich mit der Gstetten befasst. Das ist schon was sehr Spezielles. Was sie auch dann sehr beschäftigt hat, ist eben der Städtebau, und zwar im Sinne des Gemeindebaus. Und da haben sie auch eine Lücke gefunden, die noch nicht so ausgiebig bearbeitet worden ist.
Was mich ein bisschen verwundert, ist, dass der Wiener Gemeindebau sowohl offiziell wie auch in der weniger propagandistischen Literatur hochgelobt und als Modell beschrieben wird. Und tatsächlich ist es ja so, dass, glaube ich, 62% der Wiener in geförderten Wohnbau, also in sozialen Bauten wohnen, wovon ein Gutteil auch Gemeindebauten sind. Und es gibt ohne Ende Führungen durch diese Gemeindebauten der Zwischenkriegszeit. Der berühmteste ist der Karl-Marx-Hof, aber dann gibt es den Friedrich-Engels-Hof, den Schlingerhof, was weiß ich, ohne Ende, über ganz Wien verstreut, besonders viele im noblen 19. Bezirk, was auch eine soziale Durchmengung damals in den 20er, 30er Jahren bedeutet hat. Die Ringstraße des Proletariats ist da rund um den Matzleinsdorfer Gürtel ab den 20er Jahren gebaut worden und so. Und das sind aber bei genauem Hinsehen alles Trutzburgen. Es geht von ihnen was Klassenkämpferisches, es geht von ihnen gar was in meinen Augen Unversöhnliches aus, was ja dann auch in der Ersten Republik letztlich im Jahr 34 im Bürgerkrieg gemündet ist. Und nach 1945, wo es eine unendliche Wohnungsnot in Wien gibt, beginnt die Stadt neuerlich Gemeindebauten zu bauen, sehr rasch. Die 50er, die 60er Jahre sind eine Hochblüte und diese Bauten sind so ganz anders geartet. Und jetzt in den 70er Jahren auch noch, wenn man im sogenannten Transdanubien ist und die Großfeldsiedlung anschaut, das sind Gemeindebauten und Siedlungen, die eher an Gartenstädte erinnern. Es ist wahnsinnig viel Grün, es ist offen, es gibt viele Balkone, es gibt Flächen, wo die Kinder spielen können. Das heißt, es hat, oder man denke nur an die Stadt des Kindes, die ja leider zum Teil auch abgerissen wurde vor einigen Jahren. Also es hat etwas Demokratisches, es hat etwas Friedliches, es hat gleichzeitig etwas, was mit Vertrauen in die Zukunft, in eine bessere Zukunft zu tun hat. Und das finde ich sehr, sehr bewundernswert und das strahlen für mich diese Gebäude auch aus.
Gemeindebau ist also nicht Gemeindebau und das Vertrauen in die bessere Zukunft, das mag jetzt zumindest von den Planenden die Absicht gewesen sein. Sie haben auch einen Text zum Gemeindebau geschrieben, der reicht aber bis in die Seele der Mieter hinein. Da würde ich Sie jetzt dann
genau
bitten, uns den zum Besten zu geben.
Genau, also das ist schon eine, also für eine Miniatur ein größerer Text, für einen größeren Text eher eine Miniatur. Mhm. Und heißt Gemeindebau sachlich. Weltumspannend wurden soziale Epen zum sozialen Wohnbau der Stadt Wien nach dem Ende des Ersten Weltkriegs verfasst. Kommunalpolitiker aller fünf Kontinente pilgerten hierher, sich das Mirakel ausdeuten zu lassen, Steuergeld in Wohnfläche zu verwandeln. Zu Recht, denn das Gold und der Stein der Weisen der Gemeindepolitik bestehen darin, der Heerschar eines unteren Mittelstandes ein Nest zu bieten, das halbwegs billig zu haben ist und sie von der Unbill der Welt da draußen für Stunden zumindest schützt. Zugestanden. Der alchemistische Prozess ist komplexer und im Kleingedruckten des vergilbten Pergaments finden sich Zusätze, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Zufriedenheit ist kein Elfmeter ohne Torhüter, in Wahrheit eher ein Spiel in der Unterzahl. Es gilt, geschickt aus einem Defizit heraus zu agieren, um reale und empfundene Schlechterstellung durch die äußeren und inneren Lebensumstände vom Rückstand in einen Sieg, zumindest aber in ein Unentschieden, zu verwandeln. Manche Verwandlung versucht dies erst in der Nachspielzeit, wenn die Messer schon gezückt sind und die Autokolonnen nächtens brennen. Aber auch in der regulären Spielzeit greift diese Kunst beim gelernten Wiener, also bei einem, der hier sozialisiert wurde, nur schwer. Durchwirkt sein ganzes Wesen durch ein hohes, also tiefes Gefühl des Defizitären, also des zu kurz gekommen Seins. Lange bevor die katholische Kirche die Erbsünde in die Welt setzte, wurde der Wiener schon mit einer Unzufriedenheit geboren, an der er sich sein Lebtag lang vergebens abarbeitet. Wenn er arbeitet. Er projiziert die Erbsünde gleichsam ins Außen und ist sich von Kindsbeinen an bewusst, dass ihm die Welt etwas schuldet. Die Gemeindewohnung steht ihm daher zu, ja, es steht ihm eine bessere zu, als er gerade zugewiesen bekommen hat. Damit bleibt alles im Lot, also in Schieflage. Was für den Wiener sowieso gilt und für sein Verhältnis zum Gemeindebau besonders, gilt sowieso besonders für sein Urteil über die Bauten nach 1945. Dort zu wohnen, wünscht er seinem Feind, also seinem Nachbarn, und auch sonst nimmt das Elend seines Lebens in einer solchen Wohnstadt ordentlich an Fahrt auf. Denn anders als die Bauten der Zwischenkriegszeit, die als proletarische Trutzburgen angelegt worden waren und dem Rest der Welt zu verstehen gaben, dass sie dort nicht wirklich erwarten darf, willkommen geheißen zu werden, gleichen die Nachkriegsbauten in den einstigen Vororten Gartenstädten. Breite Wiesen erstrecken sich zwischen den sachlichen Zweckbauten, deren Skandal sich im Namen kundtut, nämlich, dass sie zweckmäßig sind. Während wohlhabende Schichten sich in völlig unsinnig angelegten Wohnschläuchen der Gründerzeit vergnügen und an den historisierenden Kapitellen, Pilastern und Fassaden Zwickeln erfreuen dürfen, sind die Sozialbauten der 1950er und 60er und 1970er Jahre durchdacht. Frechheit. Wie bitte kann der Architekt wissen, was für den Herrn Kovac passend ist? Übergriffig nennt man das, wenn man es benennen kann. Der Balkon ist nach Süden ausgerichtet, folglich zu heiß. Die Wohnräume gehen Norden, folglich zu dunkel. Dann liegt der eigene Parkplatz noch zu weit weg vom Haustor und das Elend ist perfekt. Drum wählt der Herr Kovac auch nicht mehr sozialdemokratisch, Parteibuch hin oder her, um es denen da oben einmal richtig zu zeigen, dass es so nicht geht. Er geht nämlich gar nicht mehr wählen. Ja, kaum mehr aus dem Haus, denn dort auf den Wiesen tollen spielende Kinder umher. Wo sind denn die Eltern? Und Jugendliche stehen in Gruppen zusammen, statt zu arbeiten. Die Stadtverwaltung indessen ahnt den Gram des Herrn Kovac und bemüht sich, ihm durch bauliche Adaptierung, durch Sanierungen und vielbeworbene Infrastrukturmaßnahmen zu begegnen. Wobei sie sich der Einsicht verwehrt, dass er, der Kovac, immer schneller ist als sie und ihm daher in seinem Zorn, in seiner nach außen gestülpten Erbsünde gar nicht begegnet werden kann. Wenn die thermische Sanierung beginnt, ist ihm schon gar nicht mehr kalt. Und wenn die U-Bahn bis zu seiner Siedlung verlängert wird, fährt er längst schon Rad. Er ist in seinem Hadern der Verwaltung stets einen Schritt voraus, uneinholbar. Den Kovac stört nämlich bereits etwas ganz anderes, etwas Neues, Ungeahntes. Er hat es unlängst erst entdeckt und noch niemanden verraten.
Dankeschön. Das wird womöglich noch kommen, dass der Herr Kovac immer noch seinen Unmut äußert. Sie gehen ja ganz gern so alltäglichen Phänomenen nach oder spüren so alltägliche Situationen auf, die den meisten ja bekannt sind, sofern sie einigermaßen wachsam durchs Leben gehen, würde ich jetzt schon noch einmal hinzufügen. Sie holen aber auch eben auch gern ungesagte Gedanken hervor an die Oberfläche. Wie gelingt Ihnen das denn, dass Sie diese quasi von der Maschek-Seite dann in Worte fassen?
Ob es gelingt oder ob es nicht gelingt, das ist jetzt wieder die andere Sache. Aber für mich hat es einen besonderen Reiz, eine Erfahrung zu transformieren. Ja, weil Sprache ist für mich jetzt in erster Linie kein Medium des Abbildens, der Repräsentation, sondern der Evokation. Und da eignen sich natürlich Gefühle, Gedanken, Empfindungen, vage Erinnerungen, das Ephemere eignet sich als Material wahnsinnig gut, um das zu erproben. Wie kann ich eine sprachliche Transformation hier bewerkstelligen? Gelingt das oder gelingt es nicht? Meistens gelingt es nicht. Und wenn es gelingt, dann erstens freut man sich ein bisschen, weil man spürt, dass es gelungen ist. Gleichzeitig ist man aber auch erschöpft. Ja, es sind diese kaum greifbaren Phänomene, gute Objekte, um etwas mit Sprache auszuprobieren. Ja, es hat irgendwie was von einem Labor des Lebens.
Also ein Text, der da hineinpasst, ist mir da auch untergekommen, und das ist eigentlich auch was ganz Banales, möchte ich mal sagen, aber nicht aus der Luft gegriffen. Da geht es um jemanden, der eine Nudelpackung aufmacht und eben seine Spaghetti kocht und dann eben diesen Text da hinten auf der Schachtel liest und dann aber in einen ziemlichen Grant hineingerät.
Das ist ein Text, der mehr oder weniger auch aus dem Verlangen herausgeschrieben worden ist, ein bisschen mehr oder weniger sprachkritisch sich zu äußern, weil die Sprache der Werbung, die Sprache des Konsums und des Konsumismus teilweise in einer Art und in einer Form untergriffig ist und Privatsphären verletzt, und dass, wenn es gewissermaßen eine MeToo-Bewegung des Konsumismus gäbe, dann wäre da auch viel zu tun, und da könnte man auch jahrelang das Feuilleton damit füllen, also geradezu in Karl Krauscher Manier, man bewirkt damit nichts. Und in dem Fall bei dem Text ging es nur um die Formulierung: sollte dieses Produkt nicht ihren hohen Ansprüchen genügen? Verdammt nochmal! Ja, Nestle oder wie immer der Konzern heißen mag, kann sich nicht anmaßen, mir hohe Ansprüche zu unterstellen. Ja, das ist übergriffig, verdammt nochmal. Und aus einem gewissen Grant sprachliche Vergewaltigungen durch den Kapitalismus ist das entstanden.
Aber einmal mehr wird mit einem solchen Text das Mitdenken und das ein bisschen Hinterfragen angeregt. Sie haben da überhaupt innerhalb des Buchs eine Kategorie auch eröffnet. Es sind insgesamt drei Teile. Im zweiten Teil eben sind dann sehr kurze Texte, wo es ja zum Teil auch ein bisschen etwas Rätselhaftes gibt. Welche Texte haben Sie denn da aussortiert und genau für diesen zweiten Teil dann ausgewählt?
Naja, im zweiten Teil, man würde das als Gedankensplitter, hochgegriffen, eventuell Aphorismen bezeichnen. Das ist aber dann schon ein Prädikat, das man vielleicht sich nicht selber zuschreiben kann. Und das sind Sentenzen, die aus Alltagsbeobachtungen resultieren oder teilweise ganz durch die Konfrontation des Alltags mit dem Bildungsbürgertum entstanden sind, indem sie die Banalität des Täglichen mit Ideen oder Formulierungen der hohen Literatur verschränken und dadurch eine gewisse Komik ergeben.
Die Texte sind dann auch ganz, ganz kurz, also noch einmal kürzer als die Miniaturen. Einer, der schafft es sogar mit einer einzigen Zeile ins Schwarze zu treffen, nämlich: wenn ich mit mir alleine bin, stört jeder Dritte nur. Also es ist ja wirklich eine meiner Lieblingszeilen, die sowas, das aussagen, was er auch aussagen will. Wie sitzt denn dann bei Ihnen aus, wenn es jetzt um die Kommunikation geht? Also in diesem Fall ist schon klar, der Dritte stört, aber wie weit schätzen Sie denn oder finden Sie dann auch eine Kommunikation über Ihre Texte mit den Leuten, die Sie lesen?
Ich tue mir da ein bisschen schwer damit, ehrlich gesagt, weil hätte ich über das, was ich geschrieben habe, reden wollen, hätte ich mich mit jemandem ins Café gesetzt. Ja, es ist ja deswegen geschrieben, weil ich Schriftlichkeit als Ausdrucksform für ein gewisses Phänomen wählen wollte. Ja, und damit rede ich mit Menschen lieber über was anderes.
Womöglich reden Sie dafür ganz gern mit Fliegen oder zumindest in Gedanken. Die Fliege, die geistert nämlich eigentlich durchs ganze Buch. Das beginnt schon am Umschlagbild. Dann sind auch 2, 3 Geschichten, wo dann eine Fliege immer wieder auftaucht, sehr originell, eine, die in einer gemeinsamen WG mehr oder weniger dann wohnt. Wie ist denn die Fliege dazugekommen oder was macht die Fliege denn möglich?
Die Fliege hat jetzt keine große existenzielle Bedeutung und ist keine wahnsinnig hochtrabende Metapher, sondern die Fliege ist während des zweiten Lockdowns einfach in meiner Wohnung gewesen. Und zwar ein paar Tage lang. Und sie war fett und groß und normalerweise erschlagt man so eine Fliege. Und es ist genauso wie in der Geschichte beschrieben. Irgendwann kannte ich die Fliege und ich saß an meinem Laptop und ich saß bei meinem Tisch. Und die Fliege ist herumgeflogen und ich habe geschrieben und die Fliege ist geflogen. Und ich habe mir gedacht, eigentlich komisch, es entsteht doch sowas wie eine gewisse Gemeinsamkeit, so absurd das klingt. Und eines Tages lag sie eben tot in der Küche. Also das ist mehr oder weniger ein Erlebnisbericht, der da auf 10 Zeilen oder so irgendwas beschrieben wird. Ja, und dass das Ganze dann noch mit einer gewissen erotischen Konnotation dann versehen ist in dem einen Satz, das fand ich einfach lustig.
Ein kurzer Lieblingstext geht sich noch aus, bevor wir uns leider schon wieder verabschieden müssen.
Ja, also der ist jetzt nicht wahnsinnig tiefgründig und auch nicht über die Maßen jetzt emotional aufgeladen. Er heißt Tourismusinformation. Österreichs Hauptstädte haben viel zu bieten. Graz, den Uhrturm, Klagenfurt den Lindwurm, Eisenstadt das Esterhazy-Schloss, Linz ein Donauufer, zwei, Bregenz die Seebühne, Innsbruck das Goldene Dachl, St. Pölten das Umland, Salzburg die Festung und Mozarts Geburtshaus. Als Hauptstadt der Hauptstädte bietet Wien einen Louis Vuitton-Shop, einen Gucci-Store, einen Karl Lagerfeld-Shop, einen Cartier-Store, einen Hermès-Shop, einen Prada-Store, einen Tommy Hilfiger-Shop, einen Michael Kors-Store, einen Tiffany-Shop. Was will man mehr? Wien ist auch die lebenswerteste Stadt der Welt.
Meinhard Rauchensteiner. André Heller beschreibt sie im Vorwort als gut getarnten Philosophen und Schriftsteller, der imstande ist, aus dem Fluss des alltäglichen Goldkörner des Hintergründigen und Abseitigen zu sieben. Auf das wollen wir uns jetzt einmal verlassen. Für heute bedanke ich mich fürs Kommen mit Ihrem Band Gegenverkehr. Meinhard Rauchensteiner, herzlichen Dank.
Ich habe zu danken.
Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.